Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin Jesus wirklich sehr, sehr dankbar, heute mit euch wieder das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu studieren und in diesem Wort wieder das Evangelium wieder neu zu entdecken. Ich habe mich sehr auf diesen Dienst heute gefreut und vor allem, da wir die Möglichkeit haben, in dieser Weise Gottesdienst zu feiern gemeinsam und auch ich die Möglichkeit habe, vor Ort mit den Geschwistern euch zu dienen. Und das ist wie das letzte Mal für mich sehr erbauend und schafft doch einen Kontext oder eine Möglichkeit, das Wort Gottes auch an euch zu wenden und an euch zu Hause. Das freut mich sehr. Auch wenn ich natürlich oder wir so vor leeren Bänken heute sind, mich hat es letztes Mal gefreut, am Mittwoch hatte ich so ein paar Nachrichten bekommen mit ein paar Fotos von Geschwistern, die zu Hause die Bibelstunden auf ihren Sofas und Stühlen vollbracht haben und dann haben mir als Ermutigung, dass sie wirklich auch dabei sind und dass sie auch zu der gleichen Zeit dabei sind, haben sie mir ein, zwei Fotos geschickt. Dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das auch eine Ermutigung für uns, wenn wir unsere Gemeindegruppe gegenseitig von uns ein Foto schicken, wie wir zu dieser Zeit am Gottesdienst teilhaben, so würden wir sie auch gegenseitig sehen. Ich weiß nicht, ob das unsere Gruppe überlastet, aber es hat mir gut getan und einfach auch die Gesichter zu sehen, zu denen ich predigen und lehren darf. Habe mich wirklich auf diesen Dienst heute gefreut, über den Abschnitt weiter zu predigen und das ist der Vorteil und das Gute darin, dass ich letzten Sonntag den ersten Teil gehalten habe, heute gleich weitermachen kann und von daher auch die Wiederholung nicht so lang ausfallen muss. Denn es sind jetzt keine 2, 3, 4 Wochen dazwischen und dann muss ich euch nicht zu lange da abholen, um in den Text wieder hineinzukommen. So habe ich die Möglichkeit, schneller zum eigentlichen Thema zu kommen. Ich möchte uns die Verse vorlesen, die als Grundlage für die Predigt dienen. Das ist Markus Evangelium, Kapitel 12, Verse 1 bis 12. Die lese ich, dann will ich beten, dass der Herr Jesus Christus die Predigt gebraucht, dass sie in unserem Herzen das bewirkt, nämlich Dankbarkeit, Liebe und Glauben und unser Herzen aufs Neue davon erfüllt wird. Das kann er schenken durch seinen Geist und das wollen wir auch bitten. Aber lass uns vorher nochmal den Text lesen. Markus Kapitel 12, Vers 1 bis 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Kelterkrug und baute einen Turm und verpachtete es einen Weingärtner. Und er reiste außer Landes und er sandte zu bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen. Und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten hin, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist es dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu ergreifen und fürchteten die Volksmengen, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Ich will noch beten und um den Segen Gottes bitten. Jesus Christus, wollen wirklich begreifen, wollen wirklich verstehen, was dieses Wort nicht nur das sagt, was passiert ist, sondern auch das sagt, was es heute mit uns zu tun hat. Ich möchte dich bitten, dass dieses Wort, Herr, das gepredigt wird, das bezeugt wird, in aller Schwachheit und Begrenztheit, dass du durch den Geist in unseren Herzen es zu Hoffnung, zu Liebe, zum Glauben werden lässt. Dass es uns wirklich erfüllt und in uns wirklich zu großer Freude sein wird, wenn wir das Evangelium auch in diesen Versen lesen können. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns die Möglichkeit gibst, dein Wort zu lesen, in deinem Wort uns zu vertiefen, dein Wort zu studieren. Herr, segne. Segne auch diese Predigt, segne das Hören zu Hause. Amen. Wir haben letzten Sonntag diesen Text uns schon angeschaut. Ich habe euch da hineingenommen, beziehungsweise wir haben schon die ersten 8 Verse von diesem einem Gleichnis uns angeschaut. Eigentlich sind es 3 Punkte gewesen für die Predigt. Ein Punkt haben wir letztes Mal geschafft. Für all diejenigen, die heute sich zum ersten Mal eingeschaltet haben und zum ersten Mal dabei sind, ihr könnt es gerne nachhören auf der gleichen Seite. Vom letzten Sonntag gibt es die Predigt zu dem ersten Teil dazu. Es sind 3 Punkte, anhand ich diese Verse auslegen möchte oder auslege und gliedern. Der erste Punkt ist, und das war der Gegenstand der letzten Predigt, sind die ersten 8 Verse und da geht es um das überführende Gleichnis. Wir haben uns erstmal mal das Gleichnis angeschaut und die Deutung von diesem Gleichnis angeschaut. Das war eine gute Lektion. Ganz mit 1, 2 Gedanken werde ich euch dann nochmal gleich hineinnehmen. Der zweite Punkt, und das sind die Verse 9 bis 11, da geht es um die überführenden Fragen. Das ist der Gegenstand der heutigen Predigt. Und dann nur noch ein Vers, Kapitel 12, Vers 12, das ist dann die überführende Reaktion. Also diese 3 Punkte, ein überführendes Gleichnis, die ersten 8 Verse, dann 2 überführende Fragen, Vers 9 bis 11, und dann eine überführende Reaktion. Um was geht's? Wir sind am Mittwoch, heute sind wir am Sonntag, dieses Ereignis, dieses Gleichnis erzählt Jesus in seiner Passionswoche am Mittwoch. Und das ist ein Mittwoch voller Konfrontation. An diesem Mittwoch konfrontiert Jesus die Führer, die religiöse Führer des Volkes Israel mit aller Wucht, mit aller Offenheit, konfrontiert er sie ihre eigentlichen Sünde. Und diese Konfrontation bringt dazu, dass sie letztendlich nicht nur einen Plan schmieden, ihn zu töten, sondern auch das durchziehen und letztendlich ihn wirklich töten. Das ist der Mittwoch der Konfrontation. Viel, viel hat Jesus an diesem Mittwoch gelehrt und viel hat er offengelegt. Und das Ziel war, die religiösen Führer ihrer Sünde zu überführen. Woran lag die Sünde oder von welcher Sünde wollte er sie überführen? Von welcher Sünde hat er sie überführt? Es ist die Sünde gewesen, dass sie den Sohn Gottes selbst verworfen haben und dass sie den Plan schmieden, den Sohn Gottes umzubringen. Ja, dass sie die Sünde begehen, den Sohn Gottes umzubringen. Von dieser Sünde, der Ablehnung, der Verwerfung des Sohnes Gottes, von dieser Sünde redet Jesus und offenbart es in vielen, vielen Gleichnissen. Er offenbart es in den Begebenheiten, in den Handlungen, in denen es tut. Er offenbart und sagt es ihnen, er zeigt es ihnen, er überführt sie ihrer Sünde und er sagt, ihr werdet mich verwerfen und ihr werdet mich dem Tod überliefern und ihr werdet mich töten. Es gibt einen guten Abschnitt oder viele gute Abschnitte, aber es gibt einen Abschnitt, in dem Jesus in der Endzeit, in der letzten Zeit seinen Jüngern das gut zusammengefasst hat, worin diese Sünde eigentlich ist. Und das finden wir im Johannesevangelium. Wenn ich euch da ganz kurz nochmal dahin mitnehme, bevor wir gleich wieder zu Markus zurückkehren. In Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 ab Vers 22. Nachdem Jesus das gesagt hatte, den Jüngern, wir haben in der Bibelstunde diesen Abschnitt gelesen, dass sie gehasst werden, verfolgt werden, lesen wir Vers 22. Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen nicht geredet hätte, in diesem Zusammenhang befinden wir uns gerade, Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und nicht geredet hätte, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Also Jesus hat es ihnen gesagt, er hat ihnen sogar offen ins Gesicht gesagt, was sie tun werden. Sie werden ihn hassen und sie werden ihn überliefern und sie werden ihn töten, sie werden einen Plan schmieden und sie werden ihn töten. Und Jesus hat es ihnen vorher gesagt und darum sagt er, ihr könnt nicht sagen, wir haben keine Sünde. Ich habe es ihnen vorher das gesagt, was sie tun werden. Vers 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die keine andere getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie es gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in dem Gesetz, in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Das ist es, was Jesus tut an diesem Mittwoch. Er überführt die Führer des Volkes, die Lehrer des Volkes, dieser Sünde, dass sie ihn ohne Ursache gehasst haben, obwohl er es bewiesen hat, wer er ist, haben sie ihn verworfen und er hat ihnen alles gesagt. Er hat ihnen sogar gesagt, wer er ist und auch was er tut und was sie tun werden und wie sie darauf reagieren werden. Von daher gibt es keine Ausrede. Es ist offen kommuniziert, es ist offen gesagt. Die ersten 8 Verse in unserem Gleichnis, Markus Kapitel 12, die ersten 8 Verse, zeigen die Art und Weise, wie Jesus ihnen das gesagt hat. Er überführt sie, indem er ihnen ein überführendes Gleichnis erzählt, nämlich von was? Von dieser Verwerfung des Sohnes. Sie verstehen, dass er von ihnen redet. Am Ende sagen sie, sie fürchten, weil sie erkannt haben, dass dieses Gleichnis auf sie hingedeutet hatte. Also sie haben es gehört und sie haben es verstanden. Jesus hat sie überführt. Haben sie geglaubt? Nein. Haben sie Buße getan? Nein. Diese 8 Verse erzählen ein Gleichnis. Und wie gesagt, wer es genauer anhören möchte, der kann das tun. Ich fasse es folgendermaßen zusammen, was dieses Gleichnis eigentlich darstellt. In diesem Gleichnis erzählt Jesus im Prinzip die ganze Geschichte des Alten Testaments. Er fasst sie zusammen und es ist die Geschichte der Vorsorge und der Fürsorge Gottes. Gott geht in allen in Vorleistung, gibt seinem Volk und gibt den Führern Israels, gibt er alles in die Hand und gibt alles in jedes Werkzeug, damit sie das tun, wozu er sie eingesetzt hat. Und sie weigern sich, ihren Teil dazu beizutragen. Im Gegenteil, sie gehen in Rebellion oder in die Verweigerung, in Rebellion und sogar in einen offenen Krieg gegen Gott selbst. Sie kämpfen gegen ihn und verweigern jede Frucht, die Gott eigentlich zusteht. In diesem Gleichnis macht Jesus das deutlich. Parallel erzählt aber, und das ist das Schockierende eigentlich und das tief Bewegende ist, dass die ganze Geschichte so entfaltet wird, obwohl Gott jedes Recht hat auf diese Frucht, auf den Ertrag, den er letztendlich ihnen ja gegeben hat, damit sie ihm das wieder zurückgeben, nur ein Teil. Bei jeder Verweigerung und bei jeder Rebellion und bei jedem Krieg geht Gott immer mehr. Er geht nochmal einen Schritt, er geht nochmal einen Schritt und nochmal einen Schritt. Letztendlich ist das die Geschichte des Alten Testaments. Und wisst ihr was? Es ist die Geschichte der Langmut, es ist die Geschichte der Geduld und es ist die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes. Wie er, obwohl sie ihn ablehnen, obwohl sie nicht das Gott geben, was ihm zusteht, dass Gott nicht reinschlägt, dass er nicht sofort vernichtet, sondern immer und immer und immer und immer und nochmal immer wieder geht er jede Meile. Und wo es nach menschlichem Ermessen schon längst wir sagen würden, es ist genug, Gott geht noch einmal. Und wenn wir sagen, aber spätestens jetzt vorbei, er geht noch einmal. Letztendlich ist die Geschichte des Alten Testaments für viele nicht verständlich. Für viele ist die Geschichte des Alten Testaments, des größeren Teil der Bibel, für sie ist es Blut, Gericht, Rache. Aber die eigentliche Botschaft ist Liebe, Langmut und Geduld. Eigentlich ist es die Geschichte der Gnade Gottes. Beginnt darin, Gott sagt, an dem Tag, wo der Mensch sündigt wird, muss er sterben. Der Mensch sündigt, ab dem Tag stirbt er nicht, sondern geht Gott wieder Meilen und geht immer wieder geduldig und gnädig und barmherzig mit dem Menschen um. Und dass der Mensch überhaupt existiert, ist die Geschichte der Langmut, Geduld und der Treue und der Gnade Gottes. Welche Formulierung taucht permanent in der Bibel, vor allem im Alten Testament auf, die im Neuen Testament sich verkörpert? Welche Formulierung, die nicht nur Jona, Mose, Propheten, Psalmen, denn ich bin ein gnädiger Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Das ist die Formulierung, die immer und immer wieder im Alten Testament sich aufzeigt. Und das ist die Geschichte, das ist die Geschichte, obwohl Gott jedes Recht hätte, wie bei Jona, das Volk Ninive zu zerstören, gibt er ihnen die Gelegenheit, Buße zu tun, gibt ihnen noch die Gelegenheit, gnädig zu sein. Und das ist die Lektion. Das ist eigentlich die Botschaft des Alten Testaments. Das nicht zu begreifen, bedeutet das Alte Testament nicht zu begreifen. Und da ganz viele Christen das Alte Testament mögen, komme ich nur zu einem Schluss, sie begreifen das nicht. Sie verstehen diesen Teil der Bibel nicht. Und somit, aber der Höhepunkt dieses Teils der Bibel, der Höhepunkt der Offenbarung dieses Buches ist, Gott offenbart seine Gnade, seine Treue und seine Geduld im Sohn. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung des Alten Testaments. Das ist nicht ein neues Kapitel, das ist nicht ein neuer Abschnitt, das ist der Höhepunkt. Am Ende der Tage offenbart Gott als letztes seine Gnade in seinem Sohn. Das ist letztendlich die Botschaft. Und das wird illustriert in diesem herrlichen Gleichnis. Gott sendet einen Propheten, einen Knecht nach dem anderen. Sie lehnen es alles ab. Aus der Sicht der Menschen ist das katastrophal, es ist brutal, es ist rebellisch, es ist verwerflich, es ist eine kriegerische Handlung. Aus der Sicht Gottes ist das Geduld, Langmut, Treue, Gnade letztendlich. Das sind die zwei Perspektiven, beziehungsweise das ist das Gleichnis, das Jesus uns in dieser anschaulichen Art und Weise uns erzählt. Ich möchte euch mit zwei Stellen, und dann kommen wir auch gleich zu dem Markus und zu den zwei überführenden Fragen. Lasst mich noch an zwei Stellen euch das illustrieren, was letztendlich dieses Gleichnis deutlich macht. Geht mir mit mir in Jeremia, in das Buch Jeremia, in den Propheten Jeremia, Kapitel 7. Jeremia, Kapitel 7. Als ich nach Hause kam und mit Schrecken festgestellt habe, dass ich diese Stelle letzten Sonntag nicht gelesen habe, dachte ich, oh nein, aber ich wollte sie unbedingt lesen. Und dann dachte ich, dann freue ich mich, weil dachte ich, dann kann ich es nächstes Mal lesen. Von daher, das ist einer der Gründe, warum ich mich auf heute gefreut habe. Ich darf euch diese Stelle vorstellen. Vielleicht aus dieser Perspektive, die wir gerade betrachten, bekommt diese Stelle vielleicht noch mehr Tiefgang, wenn sie nicht schon ohnehin das für euch war. Lasst mich ab Vers 25 euch das vorlesen, Kapitel 7, ab Vers 25. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend. Das Bild ist schon gigantisch, oder? Gott sagt, von Anfang an, da ihr in dieser Weise als Volk existiert habt und ich euch gerettet habe, und euch etwas anvertraut habe, habe ich täglich mich früh morgens aufmachen. Das beschreibt, dass Gott morgens aufsteht und sagt, das Erste, was ich mache, ich sende wieder jemanden. Versteht ihr was? Er steht morgens auf und sagt, die erste Aufgabe, die erste Amtshandlung, einen Propheten senden. Warum? Sie wollen nicht hören. Jedes Mal stand er auf, früh morgens, so, bei Sonnenaufgang, damit er rechtzeitig losgeht und damit er rechtzeitig ankommt, sendet Gott immer wieder. Und er sagt, ich habe permanent, von Anfang an, habe ich genau das getan. Das ist, was Jesus im Gleichnis so darstellt. Frühmorgens aufstehen und jedes Mal einen Propheten senden. Was ist die Reaktion? Vers 26. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Genau das. Sie haben auf keinen von diesen Propheten gehört. Haben ihr Ohr nicht geneigt. Das heißt, es gab keine Handlung, keine äußere Handlung des wirklichen Hörenwollens. Sie waren nicht bereit. Sie hatten keine innerliche Einstellung, Gottes Wort, Gottes Reden wirklich hören zu wollen. In gleicher Weise wie bei den schriftgelehrten Pharisäern, bei den Sadduzäern, den Ältesten und Hohepriestern. Sie kamen zu Jesus, stellten Fragen. Sie hörten ihm zu, aber nie wirklich, weil sie wirklich hören wollten. Sie wollten nur überführen. Ich lese Vers 26, da geht der Satz los. Und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Merkt euch das, ja? Sie treiben es noch schlimmer, sie steigern das Ganze. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. Erinnert ihr euch an das Gleichnis? Gott sagt nicht nur zu Jeremia, Jeremia, du wirst predigen und niemand wird auf dich hören. Das ist auch eine tolle Sendung, gell? Jeremia hat sein Leben lang gepredigt und nie Frucht gesehen. Das ist der fruchtloseste Dienst in diesem Sinne. Nicht, dass es bei Gott fruchtlos ist, aber in dem Ermessen der Menschen war das ein wirklich fruchtloser Dienst. Keiner hat auf ihn gehört. Aber interessanterweise, schaut mal, das ist eine Verkündigung auf das Gleichnis hin. Das ist auch das Gleichnis, was Jesus hier eigentlich hier zusammenfasst. Nicht nur Jesaja, sondern er bringt diese Dinge hier zusammen. Das Alte Testament wird hier zusammengebracht. Schaut mal, was er zu ihnen sagt. Und wirst du sie fragen, sie werden dir nicht antworten. Könnt ihr euch erinnern an die Predigt, als wir uns angeschaut haben, dass Jesus sagt, gib mir eine Antwort. Die sagen, in welche Vollmacht kommst du? Und Jesus sagt, okay, gib mir eine Antwort. Und dann heißt es, und sie haben ihm nicht geantwortet. Genau das ist es. Er stellt Fragen, sie wollen nicht antworten, sie werden nicht antworten. Das ist es, das ist unser ganzer Zusammenhang. Ich lese es und sage es euch, um euch zu zeigen, wir sind in diesem Kontext, wir sind in diesen Gedankengängen. All diese Dinge, die gehören hier zusammen. Und jetzt schaut mal Vers 28 am Ende. Die Treue ist verloren gegangen. Oder ich lese noch, dies ist das Vers 28, so sprichst du zu ihnen. Dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn, seines Gottes hört und keine Zucht annimmt. Die Treue ist verloren gegangen und aus ihrem Mund getilgt. Sie hören nicht mehr auf den Herrn. Er sendet. Da ist keiner, der wirklich hinhören will. Für uns wird das wichtig sein, wenn wir weiter in unserem Markus-Text weitergehen. Vers 29, schere dein langes Haar. Das heißt, Jeremia war ein Nazaräer, hatte lange Haare gehabt. Nicht nur, ja, okay. Schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf dem kahlen Höhen. Das heißt, Jeremia soll ein Zeichen setzen. Er soll etwas tun, was alle aufmerken lässt. Was macht der Prophet? Eine Totenklagenhandlung. Warum? Von was für einem Tod? Wer ist gestorben? Jetzt schaut mal, wer gestorben ist. Denn der Herr hat die Generation, der erzürnt, verworfen und verstoßen. Sie haben nicht gehört. Sie haben jeden Propheten, den Gott gesandt hat, jede Anstrengung, sie haben nicht hören wollen, sie wollten keine Antworten geben. Im Gegenteil, sie haben ihr Herz, ihr Nacken verhärtet, sie wollten sich nicht beugen. Sie wollten sich nicht drunter stellen, sie standen da, das ist das Bild, die Nacken verhärten. Und dann heißt es, der Herr verwirft sie, er hat sie verworfen, er hat sie verstoßen. Das ist der Kontext und das ist unser Gleichnis. Erinnert euch an die letzte Predigt, Gleichnisse redet jeden als Gericht. Er verwirft sie, sie sollen nicht mehr hören, sie sollen nicht mehr verstehen. Sie wollten es nicht, sie werden es nicht mehr tun. Das ist Gericht. Und jetzt merkt man den Zusammenhang, um was geht es hier. Vers 30, denn die Söhne Juda haben getan, was in meinen Augen böse ist. Was ist böse in den Augen des Herrn, spricht der Herr. Sie haben ihre Scheuseile in das Haus gestellt, über dem mein Name ausgerufen ist, um es unrein zu machen. Von welchem Haus ist die Rede? Vom Tempel. Was ist der Höhepunkt des Zornes Gottes, was ist der Anlass, warum er sie jetzt verwirft und verstoßt? Sie haben aus dem Haus etwas gemacht, nämlich einen Götzentempel. Und merkt ihr den Kontext wieder vom Markus-Evangelium? Der Hintergrund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, weil die Frucht im Tempel nicht mehr da ist. Was war aber in dem Tempel stattdessen? Götzendienst. In welcher Form? Sie haben die Scheusale reingestellt. In welcher Form? Die haben ihre Geschäfte reingebracht. Sie haben Geld gewechselt, sie haben Tiere verkauft, es ging um ihr Gewinn, es ging um Money, es ging ums Geld. Es ging nie um Gott, es ging nie um seine Ehre, sie haben das Haus entweiht. Und Gott, Jesus sagt, es ist ein Bethaus und ihr habt das Haus eine Räuberhöhle gemacht, ihr habt es entweiht. Wer hat das Haus entweiht? Die Römer? Die Babylonier? In dem Fall Jeremia Babylonier? In unserem Fall sind das die Römer gewesen? Nee. Es ist das Volk, das das Haus entweiht hat. Sie haben ein Götzenbild reingebracht. Das ist es. Sie haben aus dem Haus etwas gemacht, was es nicht ist. Es sollte ein Haus der Anbetung sein und sie haben ein Geschäft draus gemacht. Liebe Freunde, an dieser Stelle, wenn das Haus Gottes, und ich rede jetzt nicht von steinernen Gebäuden, und ich, in unserem Kontext rede ich von der Gemeinde, wenn wir daraus ein Geschäft machen, zur eigenen Bereicherung, dann verunehren und verunreinigen wir das. In dieser Weise, wenn es darum geht, sich selbst zu bereichern, und ich würde sagen, genauso, heute finanziell genauso. Der größte Arbeitgeber in Deutschland, wisst ihr, wer das ist? Die Kirche. Wenn man ihr Hab und Gut und ihre Finanzen und anschaut, ist erschreckend. Es geht ums Geld. Es geht bei allem immer ums Geld. Und wenn die Gemeinde das dazu tendiert, dass wir jetzt nicht nur finanziell, auch in anderen Weisen und nur uns bereichern wollen, dann verunehren wir das. Das ist der Zusammenhang. Diese Frucht gab es nicht mehr da. Und darum sagt er, ich verworfen, verstoßen. Lest mit mir Vers 32 nochmal in Jeremia. Darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, Tophet, noch Tal Ben-Hinnon, sondern Tal des Schlachtens. Und man muss im Tophet begraben, weil kein Platz mehr da ist. Und die Leichen des Volkes werden in den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Und niemand wird sie wegscheuchen. Und ich werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimmen der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn das Land soll Trümmerstätten werden. Was wird uns hier beschrieben? Die Zerstörung Jerusalems. Die Zerstörung der Stadt, die Zerstörung des Volkes, die Zerstörung des Hauses, die Zerstörung des Tempels. Jeremia prophezeit, dass dieses Verhärten, nicht hören auf Gott, den Gott nicht die Ehre geben, nicht auf die Propheten hören, nicht auf die Boten hören, eine Verwerfung und eine Verstoßung des Volkes bringen wird, weil sie das Haus verunehren. Und dann prophezeit Jeremia die Zerstörung Jerusalems. Genau das geschah. Weil sie verworfen haben, die Propheten, und weil sie den Sohn verworfen haben, kam 70 nach Christus genau das, was Jeremia prophezeit hat. Die Zerstörung nicht nur des Volkes, die Zerstörung nicht nur der Stadt, nicht nur der Mauern, sondern auch des Tempels, der Ort des Anbetung. Letzte Stelle, und dann sind wir in dieser ganzen Thematik tief drin wieder, ist im Matthäus-Evangelium. Jesus hat an diesem Mittwoch viele Predigten gehalten, viele Lehren gehalten, und er ging in dem ganzen Tempelbezirk umher und lehrte. Eine Lehre davon ist das Gleichnis, das wir betrachten. Eine andere Lehre, die in dem gleichen Zusammenhang ist und die Markus später auch nur kurz erwähnt, wir werden das im Laufe unseres Studiums oder Predigt 3 Markus Evangelium zu dem Text kommen, ist das Wehrufen über die schriftgelehrten Pharisäer. Das Wehrufen über die Führung, über die Lehre des Volkes. Matthäus dagegen zeigt uns, dass es weit mehr er da als Wehe ausgerufen hat, als was wir über Markus lesen. Markus hat da nur einen kleinen Auszug. Ich möchte euch bewusst im Matthäus-Evangelium euch auch etwas von diesem Wehe über diese Generation und über diese Lehrer des Volkes, die Führer des Volkes sagen. Vers 29. Schaut mal, was Jesus ihnen ins Gesicht sagte, damit sie keine Entschuldigung haben, und das ist ihre Sünde. Schaut mal, was er ihnen sagte, Vers 29. Wehe euch, Schriften und Pharisäer, Heuchler. Das ist hart, gell? Das war immer wieder Inhalt seiner Lehre. Er überführt sie ihrer Heuchelei. Er sagt Heuchler. Denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. Wichtig, schaut mal, Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr sagt, ja stimmt, unsere Väter haben auf die Propheten nicht gehört, unsere Väter haben die Propheten getötet. Die haben das zugegeben, dass das nicht gut war. Das ist schon mal nicht schlecht, gell? Oh, wir würden das nicht tun, wenn wir da gelebt hätten in dieser Zeit. Wir hätten Jeremia, wir hätten ihm geglaubt, wir hätten Jeremia angenommen, wir hätten Jeremia verstanden. Oh Freunde, wie wichtig das ist, dass wir begreifen, dass das Gleiche wir nicht tun, was die genau tun. Sie sagen, ja, das war nicht gut, die Propheten zu hören, man hätte auf die Propheten hören sollen. Aber schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Er sagt, ihr geht selber zu, ihr seid in der gleichen Linie, ihr seid in der gleichen Nachkommenschaft, ihr seid das gleiche Volk, ihr gebt selber zu, dass es eure Väter sind. Ihr gebt es doch selber zu. Ja, das haben sie gesagt. Und die haben gesagt, aber wir würden nie das tun, was die Väter getan haben. Das würden wir niemals machen. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Vers 32. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Er sagt, ihr bringt es zum Höhepunkt. Ihr bringt es auf die Spitze. Ihr sagt, ihr würdet nicht das tun, was die Väter mit den Propheten gemacht haben. Oh, von wegen. Ihr geht noch einen Schritt weiter. Ihr macht es noch schlimmer. Ihr bringt diese Sünde, ihr bringt diese Ungerechtigkeit, die Verweigerung, die Rebellion und den Krieg, ihr bringt es auf den Punkt. Warum? Was ist das Maß, wo wird das Maß voll bei Gott? Als sie den Sohn töten. Nach dem Gleichnis, als sie den Sohn getötet haben, machen sie das Maß voll und dann ist vorbei. Und das ist, was Jesus sagt. Ihr sagt, ihr würdet es nicht tun. Natürlich tut ihr es. Ihr bringt den Sohn um. Ihr bringt es fertig, es in vollem Maße zu tun. In der ganzen Perversität macht ihr das. Ihr bringt den Sohn um. Das ist, Jesus hat es ihnen ins Gesicht gesagt. Von wegen, ihr würdet es nicht tun. Oh, liebe Freunde, ich mache vielleicht an dieser Stelle schon mal einen kurzen Sprung gedanklich nach vorne, der uns dann später im Markus-Evangelium, also in unserem Abschnitt kommt. Aber was glaubt ihr, wie viele von den sogenannten Christen sagen, nein, die würden genau sagen, wir glauben an die Propheten, wir glauben an die Schriften, wir glauben an Jeremia, an Jesaja, an Hesekiel. Und wir würden es nie so tun wie die schriftgelehrten Pharisäer und die Juden, die würden nie ihn umbringen. Aber letztendlich verstehen sie gar nicht, was sie sagen. Und machen das Maß genauso voll. Sie verwerfen es. Sie verwerfen es. Sie machen ihren Nacken hart. Sie machen ihre Herzen dick und hart und wollen nicht auf die eigentliche Botschaft hören. Das wird für uns wichtig sein, wenn wir gleich weitermachen und sehen, was Jesus ihnen über die zwei überführenden Fragen. Und er wird unter anderem sagen, kennt ihr die Schrift nicht? Habt ihr sie nicht gelesen? Und sie haben sie gelesen, und die haben sogar die Propheten gelesen und gesagt, niemals würden wir das tun, Jesaja oder andere. Und Jesus sagt, doch, ihr macht's voll. Das ist das überführende Gleichnis. Also gehen wir zurück in Markus Evangelium. Von der Zeit her sieht es gut aus, wir haben erst 10 Uhr. Also ich habe noch eine ganze Stunde Zeit. Nein, keine Angst, die Uhr wird noch umgestellt. Eure Uhr ist bestimmt schon umgestellt, ja. Aber ich habe trotzdem noch etwas Zeit. Gehen wir also einen Schritt weiter. Lass uns also diesen zweiten Punkt anschauen nach dem überführenden Gleichnis. Und ich hoffe, ich konnte euch damit wieder hineinnehmen und ihr seid innerlich und vom Herzen wieder dabei, was der Höhepunkt diese Anmaßung ist und was die Sünde ist, dass sie, obwohl sie genau wussten, dass es nicht recht war, das Gleiche tun, was ihre Väter getan haben, uns es noch schlimmer treiben, sie töten den Sohn, den der Verpächter sendet. Sie bringen das Vollmaß an Sünde. Das ist, was Jesus ihnen in dieser Zeit, in diesen Tagen so deutlich vor Augen gemalt hat. Kein Wunder, dass sie ihn gehasst haben. So, nachdem er das erzählt hat, und die Menschen und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, alle, die um ihn drumherum gestanden haben, nachdem er sie so hineingenommen hat und dieses Gleichnis wirklich auf eine spannende Art und Weise, ich kann mir vorstellen, alle waren gespannt und haben sich das so reinnehmen lassen und hier geschrien und die Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und dann stellt er ihnen die erste Frage. Er erzählt das Gleichnis, stellt die erste Frage, Vers 9. Markus Kapitel 12, Vers 9. Der zweite Punkt, zwei überführende Fragen. Die erste Frage, die er stellt, sagte, was wird der Herr des Weinbergs tun? Was wird er tun? Und das ist eine obligatorische Frage. Ja, gerade noch die Kurve gekriegt. Es ist offensichtlich, die Antwort ist klar. Jeder, der darum steht, jeder weiß eigentlich, was die Antwort ist. Die Antwort ist klar. Es gibt keinen Aufschub mehr. Es gibt keine Chance mehr. Es gibt nur eins, nämlich Gericht. Das, was Markus macht, er fasst es nochmal zusammen. Und weil das, was Jesus aus ihnen, den Mund des Volkes und aus ihren Herzen kam, was Jesus bestätigt hat, Jesus sagt, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Markus sagt, dass das Jesus sagt, und das hat Jesus auch gesagt, aber Jesus hat letztendlich nur das bestätigt, was die Zuhörer schon alle geantwortet und auch selbst bestätigt haben. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, das ist das Parallelgleichnis, und da wird deutlich, dass die Unterhaltung etwas länger war. Wir verstehen, Markus hat nur 16 Kapitel im Vergleich zu Matthäus 28, Lukas 24. Puh, das war knapp. Als biblischer Lehrer sollte ich das wissen. 24, mein Lieblingskapitel eigentlich. Und wir merken, dass Markus, ja, er muss selektieren, er muss es kompakt darstellen. Von daher finden wir viele Hinweise bei ihm nicht, aber wir können sie in den Parallelevangelien nachlesen. Und schaut mal, was in Matthäus 21, Vers 40 steht. Und wenn ich das lese, merkt ihr, das ist das Gleiche. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Das ist die Frage, die überführende Frage. Schaut mal, was sie antworten. Sie sagen zu ihm, Matthäus sagt, dass zuerst das Volk geantwortet hat. Zuerst, bevor Jesus diese Frage nochmal formulierte und bestätigte. Sie sagen, das Volk, die Zuhörer und somit die Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, sie geben ihm eine Antwort. Er hat sie so in den Bann gezogen. Er hat so spannend erzählt, dass sie nicht mal die Gelegenheit hatten, spontan darüber nachzudenken, oh, sollen wir antworten oder nicht? Es schoss aus ihnen förmlich heraus die Antwort. Sie merkten nicht, dass er sie dazu bringt, öffentlich etwas zu sagen, das sie überführt von ihrer Heuchelei und von ihrer Sünde. Er bringt sie dazu, dass sie sagen, was sagen sie? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen. Spürt ihr das? Sprachlich. Nicht nur, er sagt, er wird sie umbringen. Nein, nein. Übeltäter, sie sagen, das ist übel, was sie gemacht haben. Das geht gar nicht. Und darum wird er sie auch übel umbringen. Also übelst. Sie steigern sich so rein und sagen, das braucht eine übelste Strafe. Er wird sie übel umbringen und den Weinberg wird er anderen Weingärtnern verpachten. Das haben sie selbst gesagt. Sagt die logische Konsequenz, dass sie Gott nicht das geben, was Gott gebührt. Ist die logische Konsequenz, ist übelstes Gericht und Wegnahme davon. Das ist ihre Rückschlussfolgerung. Zu diesem Verständnis sind sie selbst gekommen. Und darum habe ich diesen zweiten Punkt, die Verse 9 bis 11, überschrieben, zwei überführende Fragen. Er stellt eine Frage und durch die Art und Weise, wie sie antworten, stellen sich selbst unter das Gericht. Sie sagen selbst Jesus, was er eigentlich tun muss. Was Gott eigentlich tun muss. Er muss sie richten und er muss ihnen es wegnehmen. Das heißt, sie geben das Zeugnis, geht mir wieder zu Markus Kapitel 12, sie geben ihm selbst das Zeugnis, dass was kommen muss, Gericht. Das sagen sie ihm. Und darum schreibt Markus, und er sagt, ja, er wird kommen und sie umbringen. Sie haben gesagt, übelst umbringen. So, Jesus sagt, ja, er wird sie umbringen. Das wird er tun. Ja, und er wird den Weinberg wegnehmen und anderen geben. Genau. Er sagt, gut geschlussfolgert. Richtig. Das wird er tun. Lass mich an diesem Punkt kurz stehen bleiben. Also nicht richtig stehen bleiben, wir gehen vorwärts. Aber darüber etwas nachdenken. Denn hier ist eine gewaltige Aussage. Hier ist eine Aussage voller Konsequenz. Und hier meine ich, dass viele sogenannte Christen, und ich nenne bewusst so, Jesus weiß und kennt ihr Herzen, aber ich will so sagen, viele Christen, die sich Christen nennen, bewusst sich Christen nennen, an diesem Punkt kein klares Verständnis haben, was das bedeutet. Und ich halte es für wichtig, dass wir das kurz vertiefen, selbst wenn uns den Rest der Predigt dauert und wir die zweite Frage nächsten Sonntag uns miteinander anschauen werden. Ihr werdet auf jeden Fall wieder dabei sein. Aber wir werden sehen. Aber ich halte es für wichtig, dass wir hier uns miteinander anschauen. Um was geht es hier? Also die Aussage ist folgendes. Die Konsequenz ist Gericht, die Konsequenz ist Tod und die Konsequenz Wegnahme von diesem Weinberg. Und die Folgerung ist, jemand anderes wird diesen Weinberg bekommen. In dieser kurzen, prägnanten Antwort liegt so viel drin. Wenn ich das so formuliere, so tiefe theologische Wahrheit, die zum Begreifen geistliche Augen braucht, geistliche Ohren braucht, ein geistliches Verständnis braucht, um das tief zu begreifen, was Jesus hier vorausgesagt hat, was sie ihm sogar bestätigt haben und was wirklich passiert ist. Lass uns das genau anschauen, um was es hier geht. Erstens, was wird hier ausgesagt? Wer sind die Verpächter gewesen? Von wem ist hier die Rede? Von Israel. Könnt ihr erinnern, Jesaja 5, ich habe mir einen Weinberg gepflanzt. Von was sprach Gott? Von Israel. Und er hat es den Verpächtern gegeben. Wer sind die Verpächter? Es waren die Führer des Volkes. Es waren die Verantwortlichen, die dafür verantwortlich waren, von diesem Weinberg den Ertrag der Anbetung zu bringen und sie Gott zu geben, den Teil. Sie haben viel davon zu profitieren, aber ihren Teil von diesem Anvertrauten, darf ich so sagen, diesen Schafen, sich nicht nur permanent von denen zu ernähren, wie es in Hesekiel 34 beschrieben wird, von dem Fett und von der Wolle, sondern den Teil Gott zu geben. Und darum hat Gott auch gesagt, ich werde sie wegnehmen. Ich werde die Hirten richten. Das ist hier das Gericht. Über die Hirten des Volkes, über die Führer des Volkes, über die Führer des Volkes Israel nach dem Fleisch. Hier ist die Rede von der Verwerfung des Volkes von Israel nach dem Fleisch. Dieses Volk hat Israel nach dem Fleisch und die Führer, die das repräsentieren, das Israel, sie haben Gott nicht den Teil gebracht, den Gott zusteht. Und Gott hat permanent, zu wem die Propheten gesandt? Zu wem kamen die Propheten? Zum Volk Israel, oder? Und was haben sie getan? Das ist die Geschichte. Die haben sie verworfen, sie haben rebelliert und sie haben Krieg geführt. Und Gott sagt dann, okay, sie wollten nicht hören, ich nehme weg. Das ist das Gericht, es ist die Verwerfung, es ist das Gericht über das Volk Israel. Das ist, was wir festhalten müssen. Sehr, 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 sehr wichtig. Damit wir begreifen, um was es geht. Dann heißt es, er wird, was er wegnehmen wird, zeige ich euch gleich, er wird diesen Weinberg wegnehmen. Wem wird er es wegnehmen? Den Führern Israels. Und dann heißt es, und er wird es jemand anders geben. Wem wird das geben? Und jetzt schaut mal, wie das ganze Bild in das Bild des Markus-Evangelium hineinpasst. Wir haben von Anfang an gesehen, wie das Evangelium von Jesus Christus uns im Markus-Evangelium vorgestellt wird. Dann haben wir gelesen, dass Jesus begann, das Reich Gottes zu predigen, oder? Und unmittelbar nachdem er das Reich Gottes gepredigt, was hat er getan? Er hat sich Jünger geholt. Und dieser Jünger hat er sich als Apostel berufen. Und er hat gesagt, ich werde euch Vollmacht geben. Wie viele Jünger hat er sich berufen? 12. Verstehen wir, warum 12? 12 aus dem Grund, weil Gott das alte Volk Israel nach dem Fleisch, das repräsentiert ist in den 12 Stämmen Israels, verwerfen wird und dahin geben wird, richten wird. Er sie verstocken wird. Und er sagt, ich nehme es von euch weg, von den repräsentativ Israel, die 12 Stämme durch die Führer des Volkes. Und er sagt, ich nehme es weg und gebe es jemand anders. Wem gibt es? Den 12? Apostel. Für wen stehen die 12 Apostel? Das ist ja für uns sehr offensichtlich, oder? Was haben die Apostel getan? Was mussten sie tun? Sie waren die Grundleger von was? Von der Gemeinde Jesu. Überlegt mal, was hier in die Verse uns lehren. Sie sagen, Jesus sagt, ich nehme ihnen das weg und gebe es jemand anders. Und jetzt, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, wir haben das in unserem Studium mal angeschaut, wie Jesus sie Stück für Stück vorbereitet, damit sie genau das tun. Nämlich ein Zeugnis, das Evangelium zu sein und ein Werk zu tun, das Gott verherrlicht. Und jetzt ganz ehrlich, wen hat Jesus sich als 12 ausgesucht? Was waren das für Kandidaten? Das haben wir uns doch angeschaut. Waren es die Helden? Waren es Top-Manager, Top-Leute? Warum hat Jesus ausgerechnet solche sich ausgesucht? Was fehlte in dem alten Ort der Anbetung? Was fehlte da? Die Demut, das Bekenntnis der Schwachheit, der Verlorenheit, der Sündhaftigkeit und die Verherrlichung Gottes in dem, was in seiner Gnade, seine Treue und seine Geduld. Wer hat das besser repräsentieren können, wenn nicht die 12? Jesus sagt, ich werde diesem Volk die Werkzeuge, den Rahmen, den Weinberg, den Turm, die Kelterkrug, ich werde ihnen alles wegnehmen und jemand geben, anderen geben, die, wenn sie die Auftrag bekommen, sie werden das tun. Sie werden nämlich mich verherrlichen. Sie werden mich groß machen. Sie werden bekennen, dass allein aus Gnade, nicht aus Merken. Sie werden nicht die Religion der Selbstgerechtigkeit und Selbstverherrlichung verkündigen. Die werden sagen, wir sind Sünder, wir sind verloren. Wir haben nur ein Lamm, wir haben nur ein Opfer und das ist Jesus Christus. Das wird verherrlichen. Diese Frucht, und nur diese Frucht sucht Gott. Denn Gott wird verherrlicht allein in und durch Jesus Christus. Und das haben die Führer nicht getan. Und jeder Prophet kam und hat was verkündigt? Diese Tage. Was haben die Propheten alle verkündigt? Das Evangelium von Jesus Christus. Und obwohl sie die Propheten kannten, haben sie getötet. Sie haben nicht nur die Propheten getötet, die hat damit auch die Botschaft getötet. Sie haben nicht nur gegen die Boten rebelliert, sie verworfen und Krieg geführt, die haben gegen den Inhalt, gegen die Botschaft gekämpft. Und dann sagen sie, wir würden, wenn Jeremia da wäre, darf ich euch so sagen, wenn Jeremia heute da wäre, wir würden ihm glauben. Und Jesus sagt, ihr würdet ihm nicht glauben, denn Jeremia würde von mir reden. Und ihr sagt, nein, 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 er redet von Israel. Wenn Jesaja da wäre, wir würden Jesaja glauben, würden sie heute sagen. Und ihr sagt, nein, 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 Jesaja wird von mir reden. Und die würdet sagen, Jesaja, zu viel Christus. Ihr würdet sagen, Hesekiel. Wenn Hesekiel da wäre, wir würden Hesekiel glauben. Wir würden nicht nie töten. Und Jesus würde sagen, ihr würdet Hesekiel töten und würdet ihn verspotten, weil ihr würdet sagen, er redet vom dritten Tempel. Und Hesekiel sagt, nein, 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 ich rede von einem anderen Tempel. Und ihr würdet ihn verwerfen. Ihr würdet ihn töten, rausschmeißen. Jesus sagt, ich nehm euch weg. Ihr tut genau das Gleiche wie die. Ich werde es denen geben, die darin die Frucht bringen, die Frucht sehen, die mir gebührt, nämlich die Anbetung für das, was ich tue. Ich werde es den Weinberg wegnehmen. Was ist dieser Weinberg, Freunde? Was ist der Weinberg? Geht mal mit mir noch, also ihr merkt, ein bisschen blättern, geht mal wieder zurück zu Matthäus Evangelium, Kapitel 21. Habt ihr wahrscheinlich schon euch gemerkt, das ist die Parallelstelle. Bevor ich euch das vorlese, ich sage euch nicht einen Vers, bevor ich das euch vorlese, beim Vorbereiten auf die Predigt habe ich nach meiner Gewohnheit wieder Kommentare gelesen und Auslegungen auch zu diesem Text gelesen, vieles Gutes gelesen, auch vieles Erschreckende gelesen. Und was mir aufgefallen ist, dass viele diese Stelle, das Vers 9 vor allem, viele übergehen oder auch nicht auslegen. Und wenn sie auslegen, manche sogar so schreiben, er wird Israel das Land wegnehmen und eine andere Nation geben, den Römern. Später den Islam, den Völkern, dann den Kreuzrittern und Spaniern. Er wird es andere Nationen geben und dann werden sie Frucht bringen auf diesem Land. Wirklich, so legen das viele aus. Versuchen geschichtlich das auszulegen, buchstäblich es auszulegen. Und ein Prediger schreibt, dieses Gleichnis redet nicht vom Reich Gottes. Bevor er am Anfang, er sagt, normalerweise, wenn Jesus die Gleichnisrede einleitet, wie leitet er sie ein? Das Reich Gottes verhält sich so. Mit dem Reich Gottes verhält sich so, wie eine Frau nahm und so weiter. Und sagt, diese Formulierung fehlt hier. Also geht es hier nicht ums Reich Gottes. Und dann dachte ich, wieso will er nicht, dass es hier um das Reich Gottes geht? Wieso will er nicht verstehen, dass es das Reich, warum nimmt er sich so viel Mühe, um zu sagen, hier geht es nicht ums Reich? Und ich verstehe, warum. Lest mir mit mir Vers 43 und dann erkläre ich es euch. Vers 43. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Erstens, um was geht es hier? Um das Reich Gottes. Was ist der Weinberg? Es ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes hat ein Ziel. Gott hat ein Reich gebaut, ein Reich angelegt. Er hat dahin einen Turm hineingestellt. Er hat die Werkzeuge geschaffen, damit in diesem Reich Anbetung stattfindet oder Frucht gebracht wird. Unsere ganze Thematik ist vom Markus-Evangelium in diesem Zusammenhang, ist doch die Frucht. Der fruchtlose Feigenbaum, Frucht. Und Jesus sagt, das Reich Gottes wird, das heißt im Israel nach dem Fleisch und den Führern Israel, den Priestern, den Sadduzäern, den schriftgelehrten Pharisäern, den Ältesten, es wird von ihnen weggenommen. Was wird weggenommen? Das Land? Und dann später wieder gegeben? Was wird weggenommen? Es ist das Reich Gottes, das weggenommen wird. Und dann verstehe ich, warum die ganzen Kommentatoren entweder das nicht auslegen oder sich weigern, das als ein Reich Gottes Gleichnis zu bezeichnen. Warum? Dann müssten sie nämlich zugeben, dass Israel was weggenommen wird? Das Reich. Aber warum ist das für sie so eine Schwierigkeit? Weil sie lehren, dass das Reich Gottes spätestens, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, wieder kommt und sie es wieder bekommen. Aber der ganze Zusammenhang ist doch welcher? Das Bild vom Feigenbaum ist doch welches? Dieser Baum wird nie mehr in Ewigkeit Frucht bringen. Jesus hat nicht gelehrt, für eine Zeit lang werde ich in diesem Reich von euch keine Frucht bekommen, aber dann kommt eine Zeit, mindestens 1000 Jahre lang, dann wird es wieder Frucht geben. Jesus lehrt hier das, was die Propheten gelehrt haben, ein endgültiges Gericht. Und dieses endgültige Gericht beginnt ab dem Moment, wo sie den Sohn verwerfen. Ab dem Moment beginnt das endgültige Gericht, die endgültige Verwerfung. Da kommt keiner mehr. Und wird reden und reden und reden. Deswegen wird euch das Reich Gottes genommen. Geht mit mir noch mal ganz kurz in Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium. Ich möchte euch noch etwas zu Ende lesen, was ich vorher nicht getan habe. Vers 34. Schaut mal, was Jesus ihnen noch gesagt hat. Vers 34. Deswegen siehe, ich sende euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet die verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch kommt alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde. Von des Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias, des Sohnes Berechias. Ich habe zu Hause echt versucht, diesen Namen zu üben, damit ich es flüssig lesen kann. Es ist nicht geschafft wieder. Na, muss noch mehr üben. Denn ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Ihr sagt, wir machen es nicht wie die Propheten, wie unsere Väter mit den Propheten. Er sagt, doch, ihr werdet es zum Schlimmeren treiben, ihr werdet mich töten, den Sohn. Aber ihr werdet fortfahren, ihr werdet danach genau das Gleiche tun. Ihr werdet die Propheten und die Boten, die ich sende, wer sind die? Beginnend mit wem? Mit den 12 Aposteln, beginnend mit den 9 Boten des Evangeliums, mit den Paulus, Petrus, was haben sie mit denen gemacht? Sie haben die Synagogen gegeißelt, sie haben sie umgebracht. Genau, Jesus sagt, es wird weitergehen, ihr werdet danach genau das Gleiche, ihr werdet nicht auf mich hören, ihr werdet genau das Gleiche tun wie eure Väter und ihr macht das Maß voll und letztendlich kommt am Ende was? Nur Gericht. Damit sie nicht etwa hören und sehen und sich bekehren und umgehen. Damit das nicht passiert. Es wird nicht passieren. Das heißt, der Weinberg, den Jesus, diese Israel nach dem Fleisch, ich sage bewusst, ihr versteht, warum ich Israel nach dem Fleisch sage. Israel nicht nach dem Geist, sondern Israel nach dem Fleisch. Diesen Weinberg, nämlich das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, der Bereich, in dem Gott wirkt und sich verherrlicht, wird dieser Nation genommen und einer anderen Nation gegeben. Von welcher anderen Nation ist die Rede? Der Nation, die das himmlische Jerusalem symbolisiert, bestehend aus allen Nationen. Und sie werden die Frucht bringen. Von welcher Frucht? Was werden sie bringen? Wieder Opfer? Werden sie keine Wechseltische mehr in den Tempel aufbauen? Welche Frucht werden sie bringen? Die Frucht der Lippen. Welche Frucht? Die Frucht, nach der Gott auf der Suche ist, nämlich ihn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und das bedeutet, wir wissen als in Christus, in dem Evangelium der Wahrheit, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir allein aus Gnade gerechtfertigt werden, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. So, diese Frucht, diese Nation wird die Frucht der Anbetung bringen. Sie wird Gott verherrlichen in Jesus Christus. Diese Nation wird es tun. Wie wichtig es ist. Das heißt, das Gericht ist folgendes. Ich bekomme zum Schluss also doch nur eine Frage. Nächstes Mal Frage 2. Bevor wir gleich noch ein Lied miteinander singen, bleibt noch kurz da. Ich habe noch was zu sagen. Ihr kennt ja bei mir noch das kurz. Habt ihr noch genug Zeit? Möchte ich nur darauf hinweisen. Was wir hier im Vers 9 haben, ist eine Prophetie. Was wir hier im Vers 9 haben, ist eine Verkündigung, und zwar des Gerichtes Gottes über das Israel nach dem Fleisch, das nicht in der Lage ist. Das ist der Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und er wird weggenommen. Und die Führer des Volkes, Freunde, die haben es selbst gesagt, dass das eigentlich die logische Konsequenz ist. Jesus hat mit dieser Frage sie eigentlich überführt, dass sie von ihrer Logik eigentlich selber gesagt haben, was passieren muss. Sie haben das verspielt. Sie haben das Recht verspielt, Führer zu sein. Sie haben das Recht verspielt, sich als die auszugeben, die Erkenntnisse Gottes zu lehren haben. Sie haben das Recht verspielt, den Gottesdienst anzuleiten, der Gott verherrlichen sollte. Sie werden dahingegeben. Und was passiert? Genau das. 70 nach Christus, oder bis 70 nach Christus passiert das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Jesus hatte weiterhin Propheten gesandt. Jesus hat weiterhin seine Knechte gesandt. Und haben sie gehört? Nee. Und 70 nach Christus, was passiert? Genau das. Gott verwirft und Gott richtet und Gott zerstört. Und zwar komplett, bis zu den Wurzeln. Es sterben und werden nicht ausgerottet, nicht nur die Sadduzäer, auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Ältesten und das Haus und die Mauer und die Stadt. Komplette Vernichtung bis in die Wurzel. Warum sage ich bis in die Wurzel? Auch wenn manche das nicht glauben und was weiß ich, was erfinden. Ich sage es an dieser Stelle so. Manche glauben, man kann heute wieder zurückverfolgen, aus welchem Stamm man kam. Also nicht selber, sondern die Juden. Manche Israeliten glauben, sie können sagen, ob sie aus dem Stamm Levi kommen oder nicht. Manche meinen, sie können sagen, ob sie aus dem Stamm Juda kommen oder nicht. Aber wisst ihr was? Ab diesem Moment, Gericht 70 nach Christus, ist es nicht mehr möglich. Gott hat nicht nur den Ort der Anbetung zerstört. Gott hat nicht nur die Stadt der Anbetung zerstört. Gott hat nicht nur die Mauern eingerissen. Er hat nicht nur den Turm kaputt gemacht. Er hat es ihnen weggenommen, komplett. Es ist unmöglich heute, wieder den Ort aufzubauen. Ihr versteht, allein geschichtlich ist es unmöglich. Nicht ohne Grund steht eine Moschee. Schon eigentlich echt frustrierend. Oder mir fällt das richtige Wort, damit ich das in Würde sage. Das ist schon fast bloßstellend. Es ist lächerlich. Das ist Gericht. Das ist das Gericht Gottes zu einem Volk nach dem Fleisch. Auf diesem Ort gibt es keinen Ort der Anbetung. Da will ich keine Anbetung. Da kommt keine Anbetung. Was übrig geblieben ist, eine kleine Klagemauer. Gell? Das war's. Es gibt keine Stammbäume. Es gibt keine Sadduzäer mehr. Es gibt keine Pharisäer mehr. Es gibt keine Schriftgelehrten mehr. Manche nennen sich so. Berufen sich und denken, sie sagen, die Rabbiner sind Schriftgelehrten, aber nicht in dieser Linie. Denn wisst ihr was, ab 70 nach Christus gibt es keine Linien mehr. Es gibt keine Bücher, wo man nachforschen kann, bis dahin und dahin, denn alles wurde zerstört. Alles wurde zerstört. Um heute den Tempel oder diese Art der Anbetung wieder einzuführen, müsste da wieder ein Tempel gebaut werden. Selbst wenn man den Tempel bauen würde, was bräuchte es? Priester. Wer darf da nur dienen? Nur die Leviten. Das muss man nachweisen können. Ein christlicher Prediger hat anscheinend gesagt, es gibt im Internet eine Seite, da kannst du prüfen, ob du aus dem Stamm Levi bist. Warum? Das wird wichtig sein, um später im dritten Tempel dienen zu können. Es gibt diese Linie, keine Ahnung, auf welche Basis sie das stellen, aber die Schrift sagt und das Zeugnis eigentlich sagt, diese Stammbäume gibt es nicht mehr. Es ist alles verbrannt. Es ist alles vernichtet. Oh, ich weiß. Und ich schließe gleich dafür. Oh, ich weiß. Wenn ich das sag, wisst ihr, was passiert? Ärger. Ich kann mir vorstellen, dass einige spätestens jetzt ausklicken und Daumen nach unten machen werden. Weil sie das hassen. Warum? Wisst ihr, warum? Es gibt kein jüdisches Reich. Es gibt nur ein Gottesreich. Es wird auch nicht ein jüdisches Reich geben. Gott hat ihnen das Reich weggenommen. Das heißt, es gibt nur noch welches Reich? Das Reich des Christus. Christus. Und was glaubt ihr, wer hat Anteil in diesem Reich? Wer regiert in diesem Reich? Wie kommt man in dieses Reich? Was ist der Weg zu diesem Reich? Was ist die Tür zu diesem Reich? Es gibt keinen anderen Weg. Versteht ihr das? Ich will die Leute hinter der Kamera fragen, seht ihr das? Habt ihr Ohren, es zu hören? Habt ihr Augen, es zu sehen? Begreift ihr, was die Propheten geredet haben und was eigentlich die schriftgelehrten Pharisäer verworfen haben? Wo haben sie ihren Nacken hart gemacht? Warum haben sie die Propheten getötet? Weil sie ein Reich verkündigt haben, das Christus gehört. Und sie haben gesagt, wenn wir ihn töten, dann können wir es behalten. Dann ist es unser Reich. Heute passiert das genauso. Heute passiert das genauso. Sind wir in der Lage, heute das Wort Gottes so zu hören, wie Jesus es gepredigt hat, oder hören und lesen wir es gleich wie die schriftgelehrten Pharisäer? Augen haben wir und sehen nicht, Ohren haben wir und hören wir nicht. Und machen es genau das Gleiche. Machen das Maß voll. Ich will das so sagen. Wisst ihr, ich sage das jetzt nicht nur wegen mir, sondern wegen all den Brüdern, die in gleicher Weise den Dienst tun und ich von ihnen das Gleiche höre. Sie kämpfen einen Kampf, denn sie sagen mir, Willi, weißt du, was mir meine Gemeinde sagt? Es ist zu viel Christus. Überall Christus. Wenn man von diesen Dingen redet, dann gibt es überall Kampf. Wenn man von diesem Reich redet, davon redet, dass den Juden das Reich genommen wird, dass die Juden selbst ein Urteil darüber gesprochen haben, dass Gott sogar, dass Jesus sie dazu gebracht hat, aus ihrem eigenen Mund es zu sagen. Sie legen diese Stellen nicht aus. Sie leugnen das, weil es hier so klar steht. Und wenn man das lehrt und sagt, sie hassen einen, sie schmieden Pläne, um ihn loszuwerden. Sie machen Komplotte. Ich rede nicht von mir, aber ich könnte euch einige Namen sagen von einigen Brüdern, die diesen Kampf gerade wirklich kämpfen. Und vielleicht habt ihr es schon selber gehört, in den Gemeinden heißt es überall, oh, so viel Christus. Wenn ich davon rede, dass die ganzen Propheten davon reden, ah, überall siehst du nur Christus. Es ist heute ein Spott geworden, über Christus aus der ganzen Bibel zu predigen. Es ist schon ein Ärgernis, wenn man schon wieder über Christus predigt. Und ich sage, in gleicher, genau das passierte da. Jesus kam und verkündigte das Evangelium Gottes in seinem Sohn und sie ärgerten sich. Es ist ein Anstoß gewesen. Er war ihnen ein Anstoß. Geht mit dem Markus und ich sage euch, was als nächstes erwartet. Nächsten Sonntag, oder ist es doch nächsten Sonntag, gell? Nächsten Sonntag, gleiche Stelle, gleiche Welle, werden wir uns das anschauen. Schaut mal, was uns nächsten, was diese Aussage, schaut mal, was dann kommt. Er stellt die zweite Frage und die gucken wir uns nächstes Mal an. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geworden und er ist so wunderbar in unseren Augen. Wisst ihr, was die Bauleute, die die Verantwortung hatten, dieses Reich zu bauen, sie haben das verworfen, die haben die Grundlage verworfen, die haben den Inhalt verworfen, die haben die Ausrichtung, die haben die Botschaft, die haben alles verworfen, worauf Gott baut, nämlich den eigentlichen Eckstein, diesen eigentlichen Stein. Und Jesus sagt, habt ihr den nicht gelesen? Und genau das ist passiert heute. Man verwirft den eigentlichen Eckstein. Und die Leute, die Verantwortung haben, sie verwerfen das. Die verwerfen das. Es ist ihnen zum Anstoß. Es ist ihnen zum Anstoß. Den Menschen ist heute Christus genauso zum Anstoß. Den Menschen der Kirche und den Gemeinden ist heute Christus ein Anstoß. Wie kann das sein? Und man würde sagen, wir glauben der Bibel, wir glauben den Propheten, wir glauben den Schriften, wir würden sie nie töten. In geistlicher Weise geschieht das permanent. Man tötet die Propheten, man verwirft sie. Man glaubt nicht, man ist nicht bereit, von ihnen her Gott zu verherrlichen. Man ist nicht bereit, die Frucht zu bringen, die Gott gebührt. Und wisst ihr was? Man geht in einen offenen Krieg. Man geht in den offenen Krieg. Das ist die zweite überführende Frage. Die gucken wir uns nächstes Mal an. Und die wird uns etwas zeigen, dass die sogenannten schriftgelehrten Pharisäer, die Führer des Volkes, eigentlich keine Ahnung hatten von der Schrift. Jesus sagt nicht nur, die erste überführende Frage war, gell, was ist die Konsequenz, wenn man den Sohn verwirft? Und Jesus ist klar, man verliert alles. Man verliert alles, was Gott einem gibt. Wenn man Christus, den Sohn, nicht hat, dann verliert man alles. Das haben sie, diese Antwort haben sie ihm selbst gegeben. Und dann sagt sie, okay, habt ihr das nie gelesen, dass das passieren wird? Habt ihr nie gelesen, wirklich die Propheten, von was sie eigentlich die ganze Zeit geredet haben? Das passiert, was die Propheten geredet haben. Was die geredet haben, was dieser Eckstein und der Grundstein all das bedeutet, das ist ein Riesenthema. Und ich werde das nächste Mal darüber reden. Und ich lade euch herzlich ein, da seid ihr, lade euch herzlich ein, mit mir das zu tun, nächsten Sonntag mit uns gemeinsam das zu tun. Ich will beten, dann hören wir noch zum Abschluss ein Lied. So wie wir angefangen haben, so wollen wir auch abschließen. Jesus Christus, mögest du doch unsere Herzen bewahren, dass wir nicht zu dieser Generation gehören, die die Propheten verleugnen, die Boten, deine Boten verleugnen, verwerfen und Krieg gegen sie führen. Herr, mögest du doch in unseren Herzen Buße schenken und nicht Hartherzigkeit, dagegen zu rebellieren, dagegen zu kämpfen, weil man meint, es ist unsere Reich, es ist unsere Gemeinde, unsere Kirche, unser Glaube. Oh Jesus, ich bitte dich, Herr, lass es uns nicht nur verstehen, was es damals passiert ist, nicht nur was damals passiert ist und welche Sünde sie damals begangen haben, weil sie die Propheten und letztendlich dich verworfen haben. Lass uns doch heute erkennen, wie oft wir genau das tun, indem wir, obwohl wir es nicht wollen, trotzdem die Propheten verwerfen und somit auch dich verwerfen. Dich aus unseren Gemeinden verbannen, weil es zu viel für uns ist. Herr, schenke Buße, schenke Umdenken, schenke Gnade in unseren Herzen, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Jesus, ich bitte dich das in deinem Namen. Amen.